Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger.
Manche sehen in meinem heutigen Gast einen geschickten Klempner der Macht. Der Ausdruck stammt eigentlich von CDU-Bundeschef Friedrich Merz. Er wollte damit die aus seiner Sicht eher schwerfällig dröge Regierungsarbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz kritisieren. Dabei scheint es doch gar nicht so schlecht zu sein, wenn in Politik und bei der Lobbyarbeit etwas mehr mit handwerklichem Geschick gearbeitet werden würde. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und Sächsischer Zeitung. Und ich freue mich heute auf meinen Gast, Jörg Dittrich. Er vertritt bereits seit 2012 die Handwerkskammer Dresden. Seit mehr als einem Jahr ist der gelernte Dachdeckermeister quasi an seinem beruflichen Meisterstück zugange. Er ist Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks und damit höchster Vertreter dieser Wirtschaftsgruppe. Herr Dittrich, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute da sind.
Hallo Frau Binninger, ich freue mich auch, dass wir heute sprechen können.
Herr Dittrich, Sie sind jetzt gut ein Jahr im neuen Amt, pendeln zwischen mindestens zwei Welten, zwischen Dresden und Berlin. Welche von beiden ist zurzeit einfacher zu verstehen, die in Berlin oder die in Dresden?
Die Welt an sich ist komplexer geworden und was bringt es zu vergleichen, wo es einfacher ist? Es gilt, alle Welten zu betrachten, vielleicht ja auch ein Vorwurf an den einen oder anderen, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich darauf einzulassen, die Sichtweise von anderen Menschen einzunehmen. Es gibt ja so ein Sprichwort, muss man in den Schuhen des anderen gesteckt haben, um zu verstehen, was da ist. Insofern würde ich da keine Vergleiche ziehen, was schwerer zu verstehen ist. Ich möchte mir Mühe geben, die Dinge, die Zusammenhänge zu begreifen und dadurch für das Handwerk auch Einfluss zu nehmen. Mhm.
Sie sind der erste Handwerkspräsident, der aus der ehemaligen DDR stammt. Das hat also mehr als 30 Jahre gedauert, bis man dahin gekommen ist. Ist das noch sowas, was Sie nicht gerne hören, wenn man das anspricht? Und wie haben Sie es erlebt, als Sie dann auf dieser großen Bühne waren?
Was wäre ich für ein Präsident für alle, wenn ich mich als Teilgruppe nur definieren würde als Ostdeutschen? Ich möchte gern Präsident für alle sein. Das ist der Anspruch und der Wunsch, dass ich einen besonderen Blick habe, weil ich zwei Gesellschaftssysteme erlebt habe und dass ich ja der erste Präsident eines Spitzenverbandes bin, der aus Ostdeutschland kommt, das hat eine Dimension. Ich werde von der Presse häufig danach gefragt, also häufig dann die Frage, was macht das aus? Ich sage, na, dass Sie mich dann nicht danach fragen. Und es wird aber wertschätzend von vielen anderen wahrgenommen, die dann sagen, ob ich nicht auch eine Einschätzung speziell nochmal zu den ostdeutschen Themen geben könnte. Aber nochmal, der entscheidende Punkt ist, ich möchte, dass Handwerkerinnen und Handwerker überall sich vertreten fühlen und nicht nur die Ostdeutschen.
Das klang jetzt sehr staatstragend. Jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Haben Sie eine gewisse Skepsis gespürt, auch von Vertretern, von großen Lobbyisten in Berlin und so weiter? Jetzt kommt da einer aus dem Osten und will uns die Welt erklären?
Ich möchte nicht staatstragend klingen, aber durchaus staatstragend sein, weil ich das als Verantwortung empfinde, nicht die lauteste populistische Forderung aufzumachen, sondern die Position des Handwerks auch wirklich zu vertreten. Also insofern darf es auch staatstragend klingen, weil es diese Aufgabe ist. Ja, es gab Vorbehalte, die waren aber vor allem vor der Wahl zu spüren. Und natürlich ist es in der Demokratie so, dass dann auch abgeklopft wird, das eine oder andere. Und dann war mir klar, dass es durchaus auch eine Parallele gezogen wird. Es ist ja doch ganz nett zu sagen, gibt es in Ostdeutschland andere politische Entwicklungen? Wo steht denn dann dieser Kandidat, dieser Dachdeckermeister, der da aus Dresden kommt?
Sie beschreiben das jetzt, umschreiben das auch, was ja gezielt auch kam, was ich natürlich auch jetzt Sie darauf anspreche, muss und will, dass da das Handelsblatt eben über diesen Wie gehst du, wie hältst du es mit der AfD, die Gretchenfrage gestellt hat, auch an sie, und dass das in Frage gestellt wurde, ob das möglicherweise zu starke Nähe ist, weil sie eben auch aus Sachsen kommen, weil dort Vertreter von der AfD auch bei Veranstaltungen bisher hier in Sachsen in der ersten Reihe saßen. Was haben Sie da erwidert?
Ich in der Frage, ob ich kandidiere, steckte natürlich drin, zu antizipieren, was könnten für Punkte sein. Was bedeutet es für die Firma? Was bedeutet es für die Familie, für meine Kinder, die sich nicht aussuchen können, dass ich in der Öffentlichkeit stehe? Kann ich mit öffentlicher Diskussion um meine Person umgehen? Das ist noch weit weg von der Frage nach einem speziellen Thema. Und in diesem Antizipieren war mir klar, dass dieser Punkt kommen wird. Und er ist in Wahrheit verletzend, dieser Gedanke, weil nur weil jemand irgendwo herkommt, dann hinein zu interpretieren, irgendeine Richtung, das ist nicht in Ordnung. Und es kam so, dass dann gesagt wurde, gibt es dort, und die Gretchenfrage, was ist das für eine Gretchenfrage? Die Gretchenfrage lautet doch nicht, wie man mit einer Partei umgeht, sondern wo man im in der demokratischen Frage steht. Und das ist der entscheidende Punkt, weil heute ist es vielleicht die eine Partei, morgen ist es wieder eine ganz andere, über die wir sprechen. Die Erkenntnis meines Lebenslaufes ist doch, dass die Demokratie Mitstreiter braucht, die bereit sind, auch sich in die Gesellschaft zu stellen, mit Anwürfen umzugehen, aber auch Orientierung zu geben und diese demokratischen Werte der Teilhabe, der Subsidiarität nach oben zu halten. Das ist doch der Punkt, der wichtig ist.
Trotzdem war ja natürlich der Vorwurf auch im Raum gestanden, sie würden zu einer Normalisierung dazu beitragen, wenn die dann eingeladen worden sind, hier bei Handwerkskammerveranstaltungen. Ist es vielleicht aber auch, dass sie dazu beigetragen haben, dass sie dann mal erklärt haben, auch, dass es etwas mit Gelassenheit zu tun hat, wenn dort Menschen auf demokratische Art und Weise in diese Ämter, in diese Abgeordnetentätigkeiten gewählt wurden, dass sie dann auch vorkommen gesellschaftlich?
Ich glaube, dass es um die Frage geht, wie politischer Wettstreit stattfindet. Und solange eine Partei in einer demokratischen Wahl Volksvertreter entsendet, dann ist Ausgrenzung das Falsche. Wer entscheidet eigentlich, wen wir ausgrenzen? Wir müssen thematisch uns mit den Dingen auseinandersetzen, und da fällt es mir wesentlich leichter, egal welche Richtung, auf Dinge hinzuweisen, die für die Gesellschaft schwierig sein können. Und wenn wir dann als Beispiel eine Partei haben, die den Euro abschaffen möchte oder die weitestgehend aus der Europäischen Union austreten will, dann kann das für die Gesellschaft, für die Wirtschaft und auch für das Handwerk nicht gut sein. Das müssen wir ins Zentrum stellen und nicht die Frage, wie eine Partei heißt, sondern wir müssen Mehrheiten suchen für den richtigen Weg. Und der richtige Weg ist häufig eben nicht die einfache Antwort, sondern die harte Auseinandersetzung und die Kompromisssuche. Und ich weiß, dass das Wort Kompromiss bei manchen inzwischen nicht mehr positiv besetzt ist. Das betrübt mich, weil es am Ende immer so ist. Und gerade wer eine Familie hat, wer Kinder hat, dort kommt man nicht nur mit der Strenge durch, sondern auch mit Güte und mit dem Ernstnehmen des anderen. Und warum sollte das im gesellschaftlichen Bereich anders sein? Dieses wütende sich beschimpfen bringt uns nicht weiter.
Da sind wir gleich bei einem Punkt, was wir jetzt hier auf den Straßen auch erleben. Demonstrationen in der einen Richtung, in der anderen Richtung. Und was sich ja deutlich auch erkennbar hier in Sachsen hochspielt auch und hochjatzt gegenseitig. Vielleicht nochmal ein Abschluss zu dem ersten Komplex. Wie oft werden Sie gefragt, und mir, es geht, glaube ich, jedem so, der in Deutschland unterwegs ist, was ist denn da bloß bei euch in Sachsen los? Und wie antworten Sie dem?
Die Fragen werden seltener, weil es eben nicht nur Sachsen betrifft, sondern in Umfragen natürlich auch Thüringen und Brandenburg, wo die Wahlen stattfinden. Und es ist eher andersrum. In Hessen und in Bayern waren Landtagswahlen, und auch dort sind Wahlergebnisse herausgekommen, die vorher keiner so vermutet hat. Und es ist jetzt eher so, dass in den alten Bundesländern mal jemand fragt, wir haben jetzt auch diese Situation, wie geht ihr damit um? Und man ins Gespräch darüber kommt, warum ist das eigentlich so? Und welche Themen liegen dahinter, dass Protest und Ablehnung von bisherigen Verfahren da sind? Welche Fehlentwicklung haben wir? Und da möchte ich gern gleich einfügen, dass ich an die Selbstheilungskräfte der Demokratie glaube. Wenn es Menschen gibt, die sich abwenden, dann sollte die Demokratie sich damit beschäftigen und politisch diskutieren, wie man wieder zusammenfindet. Mit Bockigkeit werden wir den Wähler ganz sicher nicht bewegen, sondern wir müssen schauen, wie wir einen Konsens erzielen, dass Entwicklungen, die Menschen Angst machen, eine andere Richtung bekommen. Und wir sehen das im wirtschaftlichen Bereich, dass die Wirtschaft nicht so gut läuft und das erzeugt Ängste. Was ist unsere Antwort darauf?
Sie haben so fast die Hälfte, aber nicht ganz die Hälfte Ihres Lebens in einer Diktatur in der DDR verbracht, mit ganz anderen Grundgegebenheiten. Jetzt gehen Menschen auf die Straße und demonstrieren für die Demokratie. Auf der anderen Seite gehen Massen auf die Straße, die für etwas anderes demonstrieren, auch gegen die Ampelregierung in Berlin. Und man hat den Eindruck, das ist nur ein Gegeneinander. Mit wie viel Sorge betrachten Sie das, was sich da abspielt? Was ja nicht nur in Sachsen zu beobachten ist.
Als Handwerker habe ich die Vermutung, dass viele von mir erwarten, dass ich jetzt als erstes die Themen benenne, die uns auf der Seele liegen. Aber ich würde tatsächlich eher im staatspolitischen Sinne die Gesamtlage betrachten und einen Vergleich zwischen der DDR-Diktatur und der heutigen Situation verbietet sich. Es ist eben heute nicht so, dass ich demonstrieren gehe und willkürlich eingesperrt werden kann. So war es zum Ende der DDR-Zeit.
Haben Sie Verständnis dafür, wenn sich die Stimmen mehren, die sagen, selbst von CDU-Bürgerrechtlern, man kann heute nicht mehr offen seine Meinung sagen?
Nein, da habe ich kein Verständnis. Ich habe aber deshalb kurz überlegt, weil wir durch die Medienveränderung, die wir erleben, weg von der Tageszeitung, die jeder hatte, hin zum Podcast und zu Social Media, die starken Bilder der Empörung stärker hineinschlagen. Und das erlebe ich ja selbst auch, dass in dem Augenblick, wo man etwas sagt, was dem anderen nicht passt, wird man zur Zielscheibe. Und das ist so ein Punkt, der entsteht, dass viele ihre Meinung nicht sagen, weil sie Sorge haben, Zielscheibe zu werden. Das hat nichts mit der Regierung oder einer Partei zu tun. Das ist eine gesellschaftliche Veränderung. Und deswegen der Protest, den wir jetzt sehen auf der Straße, ist auf der einen Seite ein demokratisches Gut, das wir hochhalten sollten. Aber auf der anderen Seite habe ich manchmal die Sorge, wie beim Zauberlehrling, es sind Kräfte, die wir rufen, die immer schwieriger einzufangen sind. Ist es denn wirklich so, dass unsere parlamentarische Demokratie und dass Wirtschaftspolitik inzwischen auf der Straße stattfinden müssen? Ist es nicht möglich, dass Signale gesendet werden von denen, die Verantwortung tragen, die gewählt sind? Wir haben verstanden, wir müssen an die Themen ran, wenn so viele Menschen sich auf die Straße begeben für das eine und für das andere.
Haben Sie den Eindruck, dass man in Berlin in der Ampelregierung verstanden hat?
Im wirtschaftspolitischen Sinne ist das noch nicht verstanden. Die Ängste, die sich aus den Daten ergeben, dass wir Schlusslicht sind der G7-Staaten im Wirtschaftswachstum, dass wir nicht wissen, wo die grundlastfähige Energie zu bezahlbaren Preisen in 6-7 Jahren herkommen soll, dass wir keine Antwort darauf geben, wie wir Bürokratie effektiv auch mal eindämmen wollen, dass wir nicht den Mut aufbringen, Menschen auch wieder Eigenverantwortung zu überlassen. In diesem Sinne habe ich das Gefühl, dass es noch nicht verstanden wurde.
Was kann man denn tun, damit es verstanden wird? Also es ist ja offenbar so, dass es ein Endloslauf ist, auch in den Demonstrationen hier. Es waren die Bauern auf der Straße, es waren mit Handwerker viele dabei auch auf der Straße. Es waren auch natürlich nicht bei dieser einen Demonstration hier in Dresden, an die ich denke, auch viele Rechtsextremisten auf der Straße und haben dort versucht, sozusagen Kräfte dort zu sich zu bringen. Das ist ja ein Kampf um die Menschenmasse momentan noch ein bisschen auf den Straßen entbrannt.
Es ist ein Kampf um die Deutungshoheit.
Auch das,
weil ja. es geht jemand demonstrieren, was weiß ich, für wegen des Agrardiesel-Themas und ein anderer mischt sich drunter und versucht gleich den Sturz der Regierung oder andere Punkte dort zu subsumieren. Das erleben wir und deswegen wäre es wichtig, diese Punkte aufzugreifen und sich mit denen zu beschäftigen. Und das, glaube ich, empfinden eben viele noch nicht, dass dort diese Gespräche und Antworten kommen auf diese berechtigten Ängste. Der Wohnungsbau ist zum Erliegen gekommen, der ist nicht zurückgegangen. Es werden fast keine neuen Wohnungen mehr gebaut.
Das ist die vorprogrammierte Wohnungsnot in wenigen Jahren.
Und warum ist es so? Weil der Zins nach oben gegangen ist. Und sich damit nicht rechnet. Warum ist der Zins oben? Weil die Inflation zu hoch ist. Was passiert? Die Mieten steigen, die treiben die Inflation. Also ich stelle mir die Frage, ob wir nicht entschlossener handeln müssten, dass Wohnungen gebaut werden, weil ansonsten wir noch weniger Wohnungen bauen, weil doch die Mieten steigen und damit die Inflation steigt. Das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und darauf müssen wir Antworten finden. Und wenn dann der eine sagt, wir wollen im ökologischen Standard einen Maßstab ansetzen, den wir nicht erfüllen können, respektive wir machen dann gar nichts Ökologisches. Und der nächste kommt und sagt, wir wollen in der Miete einen Deckel haben, weil da Sozialdinge sind, dann wird keine Wohnung gebaut. Und der dritte kommt und sagt, ja, wir wollen aber die Staatsverschuldung nicht haben. Und deswegen haben wir dann gar keine Möglichkeit mehr, auch Dinge zu fördern in der Eigentumsbildung. Und dann frisst sich das halt fest. Aber lassen Sie mich einen wichtigen Punkt herausarbeiten. Wir sehen eine Zersplitterung von Einzelinteressen, auch in den Parteien. Es ist ja, geht ja durch die Kassetten, dass jetzt wieder zwei neue Parteien dazukommen. Und das betrifft ja nicht nur die Parteienlandschaft, sondern auch wir als Handwerksorganisation müssen aufpassen, dass wir die Handwerksfamilie und die Einheit des Handwerks bewahren. Schaffen wir es, diese Fliehkräfte, die Partikularinteressen bedienen oder nur einzelne Gewerke oder einzelne Regionen, einzelne Betriebe auch auf ein Gesamtverständnis man sich einigt und sagt, wir können keine Einzelfallgerechtigkeit herstellen, sondern wir müssen die großen Linien betrachten. Bekommen wir befriedet die Handwerkerschaft, wenn wir beispielsweise den berechtigten Punkt der Energiekosten betrachten? Da kommt dann vielleicht einer und sagt, ja, aber Energiekosten ist bei mir nämlich nicht der Punkt, bei mir ist es der andere. Wir müssen uns auf diese großen Punkte verständigen. Und das wird schwieriger, wenn der Vertrauensverlust in die Regierung so groß ist und die Menschen dann sagen, tja, wenn ihr als Handwerkskammer und als Zentralverband das mit der Regierung nicht hinbekommt, dann gehen wir demonstrieren. Dann verlieren wir die Legitimation, aber die Kraft, dass Menschen uns zutrauen, diese Probleme zu lösen. Und genau das erzähle ich den Ministerinnen, den Ministern in Berlin und auch dem Bundeskanzler.
Es scheint nicht so richtig zu helfen. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie, hätte ich als nächstes angesprochen. Man merkt, dass diese individuellen Interessen beherrschend sind momentan. Auch man merkt bei vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass sie sich auch ins Private zurückziehen und nicht mehr in der Öffentlichkeit, nicht mehr in der Gesellschaft mittun, auch vielfach. Sondern manche sagen, ich schaue jetzt nur, dass mein Umfeld stimmig ist, aber nicht mehr darüber hinaus. Wie kann man das ändern, wenn gerade jetzt wir so eine Situation haben, wo Parteien, wo Regierung, wo ein Bundeskanzler so niedrige Vertrauenswerte hat wie noch nie in Deutschland? Wie versuchen Sie das jetzt gerade im Bereich Handwerk?
Auch ich nutze die Veranstaltungen des Handwerks, um zum Nachdenken anzuregen. Der Vorteil der Demokratie, es gibt nicht einen, der eine Richtlinie gibt und sagt, so und so muss das sein, sondern deutlich zu machen, was jeder in seinem eigenen Umfeld an Möglichkeiten hat. Und natürlich stelle ich mir die Frage, ob wir es mit der Individualisierung ein Stück übertrieben haben. Wo kommt denn die Gemeinschaft der Gesellschaft her, wenn immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, aus Parteien, immer weniger Mitglieder in Gewerkschaften oder Innungen sind oder der Freiwilligen Feuerwehr? Diese Diskussion müssen wir ja führen und die betrifft eben nicht den Bundeskanzler, den Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, sondern die betrifft uns alle, sich darauf zu einigen, wer mitmacht. Und da reicht es auch nicht, Demokratieunterricht zu geben, sondern zu animieren, echte Teilhabe zu zeigen. Und das wurde von einigen Politikern jetzt auch aufgegriffen. Wenn wir diese großen Demonstrationen sehen, die jetzt egal in welche Richtung stattfinden, dann kann man nur bitten, tretet in eine Partei ein, engagiert euch mehr gesellschaftlich, damit diese Diskussion auch stattfindet, damit nicht eine kleine Gruppe von Menschen dann allein entscheidet. Wir haben eine parlamentarische Demokratie und nur 1% der Deutschen sind in einer Partei. In Sachsen nebenbei gesagt noch weniger.
Ja.
Und so ist aber unser System. Wer mitentscheiden will, muss in so eine Partei eintreten und sich die Mühe machen, dort wenigstens an der Erarbeitung der Parteiprogramme mitzuwirken, damit nicht nur die Forderungen von denen kommen, die gerade Zeit haben und sich in der Partei engagieren, sondern dass dort eine breite gesellschaftliche Schicht sich befindet in den Parteien.
Mhm. Man hört es auf manchen Demonstrationen, die so ein bisschen in rechts abdriftet, häufiger den Satz, auch im weiteren Umkreis, das alte System hat nichts getaugt, das neue taugt auch nichts. Von Ostdeutschen.
Ich hoffe, dass es nur in der Wut ein Satz ist, den man sagt, weil es an Fakten deutlich messbar ist, dass dort ein Irrtum vorliegt. Und es betrübt mich, dieser Satz. Deswegen, ich habe es vorhin schon gesagt, die DDR-Diktatur mit der parlamentarischen Demokratie zu vergleichen, das ist falsch. Da kann man auch nicht sagen, na ja, das oder jenes. Dort muss man die Gesamtheit betrachten, was an Themen ist. Aber wir leben in Freiheit und wir dürfen demonstrieren gehen. Wir bekommen keine Garantie, dass das, wofür wir demonstrieren, dann umgesetzt wird. Dafür brauchen wir Mehrheiten. Aber die parlamentarische Demokratie hat schon häufig bewiesen, dass sie die richtige Staatsform ist. Und auch da gibt's Fehlentwicklungen, logisch. Dann müssen sie halt repariert werden. Und eben nicht durch einen Umsturz, sondern durch die nächste Wahl.
Sie haben vorhin gesagt, es gibt eine Zerfledderung in Einzelinteressen, auch bei den Handwerkern und so weiter. Der eine sagt, für mich ist das andere Thema wichtiger. Die drei Hebel, die Sie am wichtigsten sehen, an denen Sie ziehen wollen, wo sich etwas für die große Gruppe der Handwerker mit verändern soll. Welche drei sind das? Ist das die Energie dabei?
Also zuerst würde ich mich freuen, wenn von der Bundesregierung, vom Kanzler, vom Wirtschaftsminister der Satz kommt, wir haben verstanden. Wir verstehen, dass ihr Nöte und Sorgen habt, an die wir rangehen müssen. Und wir verstecken uns nicht hinter der Frage, wir sind eine Koalition, wir können das und das nicht bewegen. Wenn das geschehen ist, dann wäre tatsächlich an erster Stelle das Thema Energie zu benennen, weil die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nicht nur von energieintensiven Handwerksbetrieben, sondern eben auch von der Industrie, die auch Auftraggeber für das Handwerk ist, das ist ein entscheidender Punkt. Und dort nochmal sich deutlich zu machen, dass es viele Menschen gibt, die kein Zutrauen haben. Wann wird der Energiepreis wettbewerbsfähig sein? Wo wird die grundlastfähige Energie herkommen? Muss man sich dort nochmal zusammensetzen, gesamtgesellschaftlich? Das wäre ein erster wichtiger Punkt. Und der zweite wäre für mich dann die Bürokratie. kurzes Wort, aber wir haben uns festgefressen in Verordnungen und in Doppelkontrollen. Lassen Sie mich das Beispiel des Umweltschutzes bringen. Natürlich gibt es Vorschriften, wie man Produkte in Verkehr bringen darf, die Umweltstandards haben. Wie man entsorgt, gibt es umfangreiche Dokumentationen, welche Stoffe man verwenden darf und nicht. Und wie man ein Haus baut und wie man die Heizung macht, das gibt's alles. Und obwohl wir das haben, kommen wir dann von der anderen Seite und sagen, wir haben eine Taxonomie und dann prüft die Bank, ob deine Investition welchen ökologischen Standard die hat. Das heißt, wir prüfen es von der anderen Seite nochmal und nach anderen Vorschriften. Das sind ja nicht die Vorschriften, die wir für den Bau als Beispiel haben oder für das Inverkehrbringen von Produkten. Und diese Doppelkontrollen, dort müssen wir uns ehrlich machen, dass die uns inzwischen in eine schwierige Situation gebracht haben. Wir können das alles nicht mehr einhalten. Und als dritten Punkt würde ich...
Lassen Sie mich beim Thema Bürokratie. Ja. Das ist natürlich etwas, was wir seit 20, 25 Jahren alle wie eine Monstranz vor sich hertragen. Da müssen wir ran. Ich erinnere mich noch an den Paragraphenpranger hier in Sachsen damals, vor vielen, vielen Jahren. Man ist damit gescheitert. Es scheint so wie so ein Moloch zu sein, der irgendwie nach und nach sich durch unser ganzes Leben frisst und der irgendwie nicht mehr zu stoppen ist. Warum sind Sie da optimistisch, dass da was passiert?
Weil ich in der DDR geboren bin, bin ich optimistisch.
Das ist ein Vorteil in dem Punkt.
Natürlich, wer hätte Anfang 89 geglaubt, dass Ende des Jahres eine Revolution stattfindet und weitere 12 Monate später die Einheit Deutschlands da ist. Also ich glaube an Wunder und deswegen auch an die Selbstheilungskräfte der Demokratie. Und Bürokratie, ja, es ist recht abstrakt. Wir müssen ja unterscheiden, Bürokratie, die weg kann, und Bürokratie, die notwendig ist, die wir digitalisieren müssen. Und in beiden Bereichen sind wir momentan eher schlecht. Wir sollten dort rangehen. Und ich höre häufig dann der Paragraphenpranger, das ist so eine Lebenserfahrung, jetzt sag doch mal, welche Vorschrift weg soll. Mhm. Nehmen Sie eine Uhr und sagen Sie, die ist mir zu kompliziert, welches Teil baue ich aus? Mhm. Die Uhr bleibt stehen. Wir müssen vielleicht auch mal eine neue Uhr konstruieren und die hat dann vielleicht auch 10 Teile weniger oder auch 20, weil wir mit neuen Ideen herangehen. Und deswegen würde ich diesen Punkt, der kommt manchmal auch aus Berlin, in den Ministerien zurückweisen. Das Handwerk hat diese Vorschriften nicht erfunden und demzufolge muss auch die Ministerialbürokratie sich Gedanken machen, wie man verschlanken kann. Stellen Sie sich doch mal einfach vor, Frau Binninger, Sie rufen mich an, bei Ihnen regnet's rein. Und dann komme ich zu Ihnen und sage, wissen Sie was, Frau Binninger, ich repariere Ihr Dach. Aber erst, wenn Sie mir sagen, warum es reinregnet. Das ist die Methode, die wir gerade erleben.
Muss ja erst einen Antrag stellen.
Aus dem politischen Raum. Ja, genau, stellen Sie einen Antrag und sagen Sie, warum Sie das für wichtig und gut halten. Es ist eine Umkehr. Und ich glaube schon, dass dort politisch der Mut notwendig wäre. Und das ist ja genau der Punkt, wenn wir die Umfragen sehen, nehmen wir der Ampel, wir können auch irgendjemand anders nehmen und die sind im Sinkflug. Dann müssen sich doch die Parteien fragen, was ist denn jetzt mein Angebot, dass sich das ändert? Ich kann doch nicht sagen, der Wähler hat das nur nicht verstanden, was ich da machen möchte. Wenn ich da mit einstelligen Prozentbeträgen unterwegs bin und den Anspruch habe, für die Gemeinschaft etwas Gutes zu wollen, dann sollten doch das auch alle als solches empfinden. Und das empfinden sie nicht. Also müsste man das Angebot anpassen.
Gut, also Bürokratie, dann habe ich Sie unterbrochen. Der dritte Punkt, Energie, Bürokratie und der dritte.
Ich würde gerne als dritten Punkt eine Minderheit anführen, nämlich die Minderheit der Selbstständigen. Wir diskutieren ganz stark über Work-Life-Balance, wie kann es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gute Arbeitsbedingungen geben, höhere Löhne, Vereinbarkeit, Familie, Beruf und Vaterurlaub und Pflege, all das tun wir. Wir brauchen aber auch Menschen, die bereit sind, diese Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Und die finden wir momentan nicht genügend statt, weil sie keine Mehrheit sind. Es ist halt leichter, darüber zu sprechen, vielen tausenden Menschen etwas Gutes zu tun, die fleißig arbeiten. Das ist nicht bei, ich komme nicht und sage, da ist irgendwas falsch. Aber wir müssen auch diese Menschen in den Blick nehmen. Und gerade aus der sächsischen Brille, dass wir erlebt haben, was es bedeutet, wenn plötzlich zu wenig Lehrer da sind und wir dann sagen, da müssen wir Programme aufsetzen und wir müssen die Lehrer verbeamten, dann stelle ich mal die vorsichtige Frage, was machen wir eigentlich, wenn uns die Selbstständigen ausgehen und das keiner mehr tun möchte? Und genau das erleben wir vor dem Hintergrund von Bürokratie und fehlender Wertschätzung für Selbstständigkeit, für Unternehmertum. Wir erleben permanentes Misstrauen des Staates gegenüber diesen Menschen. Und deswegen würde ich das als dritten Punkt anfügen.
Sie sprachen es gerade selber an, Work-Life-Balance und so weiter. Wir sind auch beim Thema Nachwuchs immer ein Dauerbrenner im Handwerk. Den haben Sie jetzt gar nicht erwähnt, aber ich glaube, der ist durchgehend für alle Betriebe ein Riesenproblem und für alle Unternehmen auch mittlerweile existenzbedrohend. Was halten Sie denn eigentlich von den Wünschen von jungen Leuten nach einer Viertagewoche?
Lassen Sie mich,
bei den Selbstständigen ganz schwierig zu realisieren.
Lassen Sie mich davor den Punkt der Demografie ziehen, weil Sie sagen, ich habe den nicht erwähnt. Der ist nicht nur ein Handwerksthema, der ist ein gesamtgesellschaftliches. Deswegen habe ich den jetzt nicht extra aufgeführt. Ich würde eher gern alle wachrütteln, weil ich sehr häufig höre, naja, wir bekommen im Handwerk zu wenige Leute, weil das nicht attraktiv ist. Die Polizei sagt, wir bekommen keine Leute, weil das nicht attraktiv ist. Die Lehrer sagen das, die Mathematiker, die Naturwissenschaftler, die Forscher, die Politik sagt das. Und wenn man das alles aufzählt, dann fällt einem plötzlich auf, das ist ein Thema, dass wir zu wenige junge Menschen haben. Das ist nicht, hat nichts mit der Attraktivität zu tun. Und das ist für mich demzufolge gesamtgesellschaftlich zu betrachten. Wie können wir Reserven heben bei Fachkräften und so weiter? Aber es ist genau der Übergang in die Frage der Vier-Tage-Woche. Die jetzt nachrückende Generation hat eine sehr starke Verhandlungsposition und setzt diese auch sehr selbstbewusst ein, so erlebe ich es. Es gibt Dinge, die kann man effizienter gestalten durch Abläufe. Aber es gibt auch Dinge, die nicht produktiver gemacht werden können. Und wir müssen uns ehrlich machen, dass die Pflege eines Menschen nicht produktiver wird, wenn wir die Vier-Tage-Woche haben. Dann brauchen wir jemanden, der es am fünften Tag tut und nebenbei gesagt am sechsten und siebten auch. Und da kommt heraus, dass wir in der Kopfzahl einfach zu wenig sind, dass wir uns ehrlich machen müssen, dass es einen Anreiz geben muss, mehr zu arbeiten. Das heißt, zwei Dinge. Erstens, es muss sich lohnen für den, der arbeitet, der 40 Stunden arbeiten geht, der muss einen Vorteil haben, dass er das tut. Und der zweite Punkt, den ich als Handwerker so schön nach außen tragen kann, ich brauche die Leidenschaft für meinen Beruf. Und dann ist es auch keine Strafe, 40 Stunden zu arbeiten. Ich empfinde es nicht als Last, mehr als 40 Stunden meiner Arbeit nachzugehen, weil ich sie liebe und weil ich das meinen Kindern vorlebe, weil ich sie integriere. Bei mir ist Work-Life-Balance halt auch, Kinder mitzunehmen auf Arbeit und sie dran teilhaben zu lassen.
Trotzdem reicht es nicht. Also die jungen Leute, viele gehen auf Sicherheit, viele gehen auf Prestige oder auch auf Studium, obwohl sie vielleicht gar nicht bis zum Ende durchkommen, obwohl sie vielleicht da keinen Beruf finden oder keinen Job finden. Jahrelang war das immer so in Klagen im Handwerk, keiner will uns, wir haben noch so und so viele Stellen und so weiter. Es war immer so, auch PR-technisch, wenn ich das sagen darf, wieso, wir sind der Ladenhüter, uns will keiner. Das ist jetzt nicht gerade eine Einladung, wenn ein junger Mensch was sucht. Wie wollen Sie das umkehren?
Das Handwerk hat jetzt schon seit 2010 eine eigene Image-Kampagne. Und diese wurde ins Leben gerufen, genau aus dem Grund, den Sie benannt haben. Der älteste Werbespruch des Handwerks, der kommt aus dem Handwerk, Klappern gehört zum Handwerk. Das hatten wir verlernt. Das haben wir wieder aufgenommen. Damals wussten nur noch, wenn ich mich richtig erinnere, 12% der Deutschen, dass der Bäcker ein Handwerker ist. Ich frage mich, was die anderen gedacht haben, was das für ein Beruf ist.
Was mich ihr Dienst.
Und diese Image-Kampagne hat dazu geführt, dass diese Werte in der Forsa-Trendmessung wieder dort sind, wo sie sein müssen. Die Deutschen wissen wieder um den Wert des Handwerks. Die Wertschätzungswerte, die wir bekommen, liegen in den Spitzenrängen auf dem Niveau eines Arztes oder eines Polizisten, der Feuerwehr. Dort sind wir sehr gut vorangekommen und haben das Bild umkehren können, wie wichtig das Handwerk ist. Wo es noch hakt, ist die Frage, wenn du das Handwerk so sehr wertschätzt, würdest du denn auch selbst Handwerker sein wollen? Und da sind die Werte noch nicht gut genug. Dort gilt es anzusetzen und zu überlegen, warum ist das so? Was können wir selbst tun? Und was kann die Gesellschaft tun, dass es interessant ist, ins Handwerk zu gehen? Denn Sie müssen sich mal deutlich machen, dass die ganzen Entwicklungen, KI, 3D-Druck, ChatGPT, was das für eine Bedrohung für einzelne Berufe bedeutet,
ein Berufsbilder. Chance, durchaus. Zusätzliche Berufsbilder.
Ich kenne ein paar Berufsbilder, bei denen wird das schwierig. Und wenn Sie jetzt diese Qualifikation nicht haben und Sie leben in diesem Beruf, dann ist das eine Bedrohung. Ich wollte ja darauf hinaus, dass das im Handwerk Werkzeuge sein werden, die wir nutzen oder schon nutzen. Aber die Berufsbilder verschwinden nicht. Dort ist also ein hohes Maß an Sicherheit, was wir bieten können. Deswegen sehe ich dort hervorragende Chancen. Und die müssen wir herausarbeiten. Da kann das Handwerk einiges tun, in den Berufsbildern, im Image nach außen. Und da muss die Gesellschaft sich ehrlich machen und diese Wertschätzung gegenüber dieser Arbeit und diesen Berufen geben. Und dazu gehört auch die Bezahlung. Es muss möglich sein, dass man gutes Geld verdient. Und da kann die Politik auch drauf Einfluss nehmen.
Ich würde gerne noch mal das Thema abschließen, weil Sie haben selber gesagt, großer Kampf um die jungen Köpfe, nicht nur um die Besten, sondern auch um die jungen Köpfe, der jetzt hier in den nächsten Jahren sein wird. Man merkt schon, etliche Betriebe schließen, verkürzen Öffnungszeiten und so weiter, in der Gastronomie ganz verheerend schon bereits zu sehen, auch für alle und zu spüren. Es wird trotzdem nicht reichen, was wir an jungen Leuten da haben. Und da sind wir beim Thema Zuwanderung, Fachkräfte, Anwerbung und so weiter. Da sind wir auch beim Thema Migration. Und aus Sachsen wissen wir, dass das ein Riesenthema ist. Ich will das jetzt nicht vermischen mit Flüchtlinge, Debatte und so weiter. Aber ein Riesenthema, dass hier die Skepsis sehr groß ist gegenüber denen, die von außen kommen. Wie wollen Sie das jetzt speziell auch hier in Sachsen, in Ostdeutschland, ändern?
Wir haben nach der Wiedervereinigung mindestens 20 Jahre lang gekämpft um genügend Arbeitsplätze. Wir haben der Gesellschaft, den Einwohnern gesagt, zieht weg, hier gibt's keinen Arbeitsplatz, schickt eure Kinder woanders hin, damit sie eine Ausbildung bekommen. Und jetzt kommt im selben Tempo über uns hernieder, dass wir dringend leistungsbereite Menschen in Sachsen brauchen, die in unserem System mitarbeiten. Das ist schon eine große Herausforderung, das deutlich zu machen, dass das nötig ist, wenn man vorher gesagt hat, wir schicken erstmal so viele weg.
Aber hat man das nicht zu spät getan auch? Fachkräftemangel, das Stichwort, über das wir auch schon seit Jahren schreiben, das ist ja schon lange im Werden und auch im Entstehen.
Der Mensch reagiert nur, wenn er es ganz konkret sieht. Natürlich wussten wir, wie die Alterskohorten aussehen. Aber jetzt ist es nun für alle deutlich, dass zu wenig Menschen da sind. Und es gibt immer noch Leute, die glauben, wenn aus den alten Bundesländern Leute zurückziehen und dann wird eigentlich alles ganz gut. Das ist rein mathematisch vollkommen fern. Wir hatten 1983 diese eine Zahl in einem Podcast. In Sachsen 68.000 Geburten. Das ist nach der Wiedervereinigung, das ist schon bis zur Wende gefallen von 1983 und ist dann nach der Wende zusammengebrochen auf rund ein Drittel, auf 24.000 Geburten. Und jetzt haben wir uns stabilisiert bei 30.000. Wenn wir 40 Jahre lang nur die Hälfte der Geburten haben, dem gegenüber, was wir brauchen, dann sehen wir, was dort auf uns zukommt. Mhm. Und deswegen wäre es ja nötig, dass wir eine Weltoffenheit zeigen und dass wir ein fröhliches Antlitz Sachsen geben, damit Menschen, leistungsbereite Menschen hierher kommen. Und da beißt sich's, dass wir eine bundespolitische Entwicklung sehen, die Wirtschaft läuft nicht richtig. Und man hat Sorge, seine berechtigte Sorge, dass der Wohlstand zurückgeht. Aber gleichzeitig brauchen wir Zuzug von jungen, leistungsbereiten Menschen, um den Wohlstand zu erhalten. Das ist ja ein Widerspruch. Und da kann ich nur alle aufrufen, die guten Mutes sind, sich dieser Aufgabe zu stellen, weil wir nur die Wahl haben, entweder wir werden weniger und es wird auch der Wohlstand zurückgehen oder wir nehmen diesen Wettbewerb auch an. Wir stehen im Wettbewerb und zwar nicht nur mit Bayern, sondern genauso mit Asien oder mit Amerika oder Afrika.
Und der Wettbewerb ist ziemlich hart und da würde ich jetzt mal ein bisschen doch noch mehr auf Sachsen kommen wollen. Sachsen war eigentlich immer vorne auch, was Ostdeutschland anging, bei Technologie, bei Innovation, ob das Biotechnologie war oder andere Dinge auch. Wenn man sich heute das anguckt, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter im Vergleich zu anderen Bundesländern, auch im Vergleich zu Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, dann sind die Kennzahlen deutlich schwächer, die Unterschiede deutlich schwächer. Hat Sachsen ein bisschen den Schwung verloren aus ihrer Sicht in den letzten Jahren? Und woran liegt das?
Wenn eine Gesellschaft demografisch, physisch altert, dann müssen wir uns deutlich machen, dass die Sorge besteht, dass es auch psychisch eine Alterung der Gesellschaft gibt. Es ist nun mal so, dass junge Menschen eher mal ein Risiko eingehen und einen Weg ausprobieren. Das könnte vielleicht eine Antwort sein, aber ich habe die Zahlen gar nicht überprüft, diese Daten, wo Sie sagen, dass der Unterschied wäre nicht groß genug. Ich würde lieber sofort den Blick nach vorn richten. Wir haben hier die mit Abstand meisten Fraunhofer-Institute, Exzellenzuniversität. Wir haben Ansiedlungen von Konzernen, die Strukturveränderungen bringen, die nicht nur einfach sind für den Mittelstand und das Handwerk, aber die auch einen Sog erzeugen können für den Rest der Wirtschaft. Und das würde ich eher in den Blick nehmen wollen. Und ja, wir müssen das physikalische Gesetz der Trägheit überwinden und wieder mehr Schwung aufnehmen. Und dazu müssen wir erstmal uns in Bewegung setzen. Und da hilft es uns nicht, wenn wir glauben, dass wir als Insel mit weniger Arbeit flächendeckend es hinbekommen. Also ich spreche nicht gegen eine Vier-Tage-Woche, sondern gegen den Glauben, dass die Gesellschaft denkt, wir können hier bei vollem Lohnausgleich alle das tun. Das ist wettbewerbsseitig mit anderen Nationen nicht möglich.
Sind Sie aber zufrieden mit der Performance, nenne ich es jetzt mal ganz neudeutsch, der sächsischen Landesregierung in den letzten Jahren? Sagen wir mal ganz, ganz streng politisch und landespolitisch. Ich weiß, auch ein Handwerkspräsident muss ich ein bisschen vorsichtig äußern, aber trotzdem, können Sie da zufrieden sein mit dem, was Kenia, CDU, Grüne und SPD hier hingelegt haben? Und die Schwierigkeit von Dreierregierungen und Dreierbündnissen, da gibt es ja auf jeder Ebene genügend Anschauungsmaterial in Deutschland.
Ich würde mir natürlich mehr wünschen. Das liegt vielleicht auch.
In welchen Punkten?
Gerade in der Wirtschaftspolitik und auch im Angebot für den ländlichen Raum. Ich weiß, dass es ein Regionalministerium gibt, die leidenschaftlich sich mit dem Thema beschäftigen, aber die Schlagzeilen sind trotzdem bestimmt vom Deutschlandticket, von dem jemand nichts hat, der keinen Zug hat im ländlichen Bereich, oder von der Miete in einer Großstadt, die den ländlichen Raum nicht betrifft. Dieser Stadt-Land-Unterschied, dort können wir nicht nur auf Berlin schauen, dort muss auch Sachsen Antworten finden, gerade mit diesen gravierenden demografischen Herausforderungen. Und für den Mittelstand wirtschaftspolitisch hätte ich mir auch von der Koalition mehr Mut gewünscht in Entlastungsfragen.
Zum Beispiel?
In der Bürokratie. Was gibt es für Landesbürokratie? Was hätte man da tun können? Aber das ist eben sehr schwierig mit diesen drei Parteien. Ich kenne die unterschiedlichen Triebkräfte dieser Konstellation. Und das spiegelt sich dann ganz deutlich auch wieder in der Gesetzgebung.
Man hat aber noch nicht mal versucht, dort etwas zu erreichen in puncto Bürokratie. Sie sind da sehr gnädig eben verfahren.
Tja, weil ich weiß um die Schwierigkeit der Koalition. Und ich hätte die Hoffnung, dass dort in Zukunft etwas sein kann. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, wenn Parteien, die für die Gemeinschaft sprechen wollen, im einstelligen Prozentbereich liegen, dann langt es nicht, Wähler zu belehren, sondern zu hinterfragen, warum wird dieses Angebot von den Menschen nicht angenommen. Und da würde ich mich freuen, wenn man heraustritt und nicht nur eine Klientelpolitik betreibt, sondern das ist ja dann immer klar, wofür man eigentlich steht, sondern genau den Gegensatz dazu aufgreift und sich mit Themen beschäftigt, die vielleicht nicht ureigenstes Thema der eigenen Partei sind.
Man hat ein bisschen den Eindruck, dass Michael Kretschmer hauptsächlich gegen diese Fliehkräfte in seiner Koalition kämpfen musste, jetzt auch darum kämpfen muss, dass vielleicht doch noch die CDU und bei der Landtagswahl als Erster durch die über die Ziellinie geht. Inwieweit lasten Sie ihm das an, dass da etwas nicht so erfolgreich war, wie man es eigentlich erhofft hatte?
Ich lasse ihm dort nichts an. Das möchte ich ganz klar sagen, wenn Sie erleben, mit welchem Fleiß Michael Kretschmer durch das Land reist und sich bemüht, mit allen ins Gespräch zu kommen, dann ist eher dann der Vorwurf, dass er mit allen den Ausgleich suchen muss. Aber da sind wir ja genau beim Punkt. Wollen wir jemanden haben, der polarisiert und damit die Fliehkräfte verstärkt, oder wollen wir jemanden haben, der versucht, es zusammenzuführen? Das ist eine Aufgabe, die ich mir als besonders schwer vorstelle, und ich würde genau diese Aufgabe als auch sehen, dass das nur wenige gibt, die überhaupt wahrnehmen können. Also in der Person sehe ich das nicht, aber Michael Kretschmer ist nicht allein in der CDU. Auch andere müssen sich fragen, was sie beitragen können, an konkreten Themen, das zu unterstützen, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und da geht es nicht nur um eine Partei.
Michael Kretschmer hat mal gesagt, Hauptgegner für ihn wären die Grünen. Jetzt mal von den Handwerkern ausgedacht, kann man sich dort einen Hauptgegner leisten? Sind das auch die Grünen oder muss man mit allen können? Des Handwerks gedacht jetzt her.
Ich erlebe eine Stadt-Land-Spaltung. Wenn ich das so beantworten darf. Wir hatten bei der letzten Bundestagswahl, hatten die Grünen einen Anteil an Prozenten, und es gab Landkreise, da hatten sie noch gar keinen eigenen Balken, weil sie unter Sonstiges liefen und keine 3% bekommen. Und deswegen verstehe ich, wenn Michael Kretschmer dort besonderen Diskussionsbedarf sieht. Aber die Parteien haben ja eine Grundlage, und deswegen frage ich mich immer, ist Linkssein eigentlich Enteignung von Betrieben oder ist es soziale Unterstützung? Ist Grünsein 10.000 Verbote oder Nachhaltigkeit? Und ist Konservativsein das Verbot der Homo-Ehe oder in den Mittelpunkt die Leistung von Menschen zu stellen und Freiheit? Und deswegen geht es auch nicht pauschal zu sagen, die sind alle so und so, sondern das Handwerk braucht den Pragmatismus, die richtigen Dinge zu tun. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit, das uns als Gesellschaft beschäftigen muss, vor dem Hintergrund von begrenzten Ressourcen auf der Erde, das ist unsere Grund-DNA. Da brauchen wir keine Partei dazu. Wir haben schon immer Maschinen, Geräte und Häuser repariert. Wir haben schon immer Tradition weitergegeben, junge Menschen ausgebildet. Das sind die höchsten Formen der Nachhaltigkeit. Und deswegen geht es nicht um eine Partei, sondern es geht um die konkrete Ausformung. Was verbinde ich damit?
Letzter Ausblick, und dann quäle ich Sie auch nicht mehr weiter landespolitisch. Wir gehen auf eine sehr schwierige Landtagswahl zu, und Sie haben es vorhin selber auch schon gesagt, wir haben viele neue Parteien, viele, die unkalkulierbar sind, wie viele Prozentpunkte sie bekommen, auch viele etablierte Parteien, bei denen man nicht mehr weiß, ob sie jetzt unbedingt selbstverständlich wieder über die 5%-Hürde kommen. Das heißt, es wird möglicherweise eine sehr, sehr schwierige Regierungsbildung. Ist das eine große Sorge auch im Handwerk, dass man natürlich dann möglicherweise noch mehr Fliehkräfte in dieser neuen Regierung haben wird als jetzt ohnehin schon?
Ich sehe eine Realität, und die Realität ist genau so, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Die Hoffnung zu hegen, das wird alles ganz anders, das wäre zu kurz gesprungen. Wir sollten uns mit der gesamtgesellschaftlichen Veränderung beschäftigen und sie wahrscheinlich auch akzeptieren. Und demzufolge geht es natürlich um die Frage, wie findet eine Mehrheitsbildung in Zukunft statt? ich persönlich würde mich freuen, wenn Parteien weiter sich bemühen, Volkspartei zu sein, mit Kompromissen eine Gemeinschaft abzubilden. Aber dass das nicht leicht ist, das weiß ich als Ehrenamtsträger im Handwerk auch sehr gut, weil da ist ja auch alles. Da ist Stadt, da ist Land, da ist wohlhabend und gerade in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Da ist jung, da ist alt. Es muss im Zentrum stehen, wie schaffen wir es trotz lauter werdender Situationen in der Gesellschaft auch Mehrheiten und Kompromisse zu suchen. Damit müssen wir uns alle beschäftigen vor diesem Wandel.
Wir haben zum Schluss unseres Gespräches, da kommen wir jetzt so allmählich hin, noch ein kleines Spiel, drei Sätze zum Vervollständigen.
Oh.
Erster Satz. Wenn ich nicht Handwerker geworden wäre.
Dann hätte mir was gefehlt.
Im Ernst, was werden, hätten Sie dann gemacht beruflich? Gab es eine Alternative?
Ich habe da so eine schöne Geschichte aus der Schule. Ich hatte sehr gute Noten in der Schule. Mir fiel das sehr leicht.
1,0, glaube ich.
Und mein Vater wurde mehrfach hinbestellt, dass ich doch Mediziner werden sollte, weil ich doch so gute Noten habe. Und beim zweiten Mal ist er wütend geworden, weil ich Dachdecker werden wollte. Ob es eine Bedingung wäre, dass man ein Idiot ist, wenn man Dachdecker werden möchte. Ich weiß nicht, ich bin von meinen Eltern stark geprägt und es ist ja häufig so, Kinder von Handwerkern werden Handwerker oder ein Musiker hat wird das Kind auch dann Musiker. Und ich wusste schon ganz zeitig als Kind, dass ich genau das machen möchte, was eben ich bei meinem Vater gesehen habe, auf die Baustelle, diese Unterschiede und Wind und Wetter zu erleben und das zu managen, zu schauen, ist das Material da und ich habe mal bei meinem Vater gesehen, Rechnungen zu schreiben und das wollte ich unbedingt tun. Deswegen fällt mir das schwer, da etwas anderes zu sehen, die Verbindung mit diese Bodenständigkeit beim Handwerk. Das ist so, da was zum Anfassen zu haben. Und auf Baustellen wird ja manchmal der Vorwurf, der wäre der Ton so rau. Rau, ja. Er ist vielleicht nicht umgangssprachlich das, was sich der eine oder die andere beim Gendern wünscht. Aber diese Leute können alle mit dem Herzen schauen, die stehen füreinander ein. Und das fasziniert mich unheimlich, was die da mit ihren Händen gestalten können. Dort zählt eben nicht, wo du herkommst, sondern wo du hin willst und was du wirklich leistest. Und das ist für mich nach wie vor eine große Faszination, auch in der eigenen Firma zu sehen, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der in Rechtschreibung nicht seine Stärke hat, um das vorsichtig zu formulieren, aber die können ihnen Dächer bauen. Abgefahren, wie toll das ist.
Und Sie haben es ja geschafft, Ihre Begeisterung auch an einen Ihrer Söhne weiterzugeben. Insofern
nicht nur an einen Sohn, auch mein Neffe ist Dachdeckermeister und ist schon Geschäftsführer bei uns in der Firma. Und ich habe ja noch mehr kleine Kinder. Mal gucken, ob ich noch mehr mit dem Handwerk noch mehr infizieren kann.
Die steigen Ihnen erst noch anders aufs Dach, aber vielleicht künftig auch mal so.
Das ist anstrengend.
Ja. Zweiter Satz. Mich trägt in meinem Leben
die Liebe meiner Familie und die Handwerksfamilie, die Verbindung mit diesen vielen Menschen. Das möchte ich auch gerne noch. Also die Familie, das werden sicher viele sagen, aber gerade auch die Handwerksfamilie. Ich erlebe Menschen im Handwerk, die meine Meinung nicht teilen und die mich trotzdem tragen, weil die sagen, du engagierst dich, du stehst, du lässt dir nichts gefallen im Sinne des Handwerks und es gibt mir unheimlich viel Kraft.
Der dritte Satz, da muss man wissen allerdings, dass auch wir von der Sächsischen Zeitung Sie schon ein paar Mal gehandelt hatten als möglicher Wirtschaftsminister in der Koalition. Ich weiß nicht, wie Sie damals drüber gedacht haben, als Sie das in den Zeitungen, es waren ja nicht
nur wir,
geschrieben hatten. Aber der dritte Satz geht natürlich darauf zurück, dass ich doch mal irgendwann ein politisches Amt in einer Regierung übernehme.
Ich bin politisch unterwegs. Ich bin handwerkspolitisch unterwegs. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und möchte auch mit dieser Geschichte aufräumen. Es hat mich nie jemand gefragt, ob ich sowas tun wollen würde. Ich glaube auch nicht, dass ich dort gut aufgehoben wäre. Da braucht man ja auch Qualifikationen, wenn man es gut machen möchte. Und dort bin ich nicht groß geworden. Ich weiß, wie eine Handwerksfirma zu führen ist und ich weiß, wie die Organisation des Handwerks funktionieren. Und diesen Einfluss geltend zu machen, das ist eine besondere Aufgabe, für die man Kraft braucht und die Unterstützung auch von vielen Freunden und eben der Handwerksfamilie.
Und außerdem wäre da ganz, ganz viel Bürokratie. Da wären Sie mittendrin sozusagen als
Politiker. Ja, und das ist ja genau die Frage, kann man das überhaupt ändern oder scheitert man planmäßig? Ich möchte die Wertschätzung gegenüber diesen Politikern deutlich zum Ausdruck bringen, weil es ist ja genau der Punkt, wie schafft man die ab, wenn man in diesem System drin ist? Man trifft auf riesige Organismen, die ja auch eigene Spielregeln haben. Und ich kann nur hoffen, dass jemand die Kraft aufbringt, sich diesen Aufgaben zu stellen, aber ich wüsste nicht, wie Erlasse, Verordnungen und Dinge entstehen müssen. Keine Ahnung. Mhm.
Gut, das war Jörg Dittrich und ich darf Ihnen ganz herzlich danken, für dass Sie heute hier waren.
Ich danke Ihnen, Frau Benninger.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gut informiert bleiben wollen über die sächsische Landespolitik, dann empfehle ich Ihnen unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert. Wir hören uns wieder. Bis dahin, herzlichst, Annette Benninger.